PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Stell dir vor, du sitzt gerade mit einem Iced Coffee bei strahlendem Sonnenschein in einem Café und plötzlich überrollt dich eine Welle aus Angst. Dein Herz rast, deine Brust zieht sich zusammen und du kannst kaum atmen. Es fühlt sich an, als würdest du die Kontrolle verlieren oder ohnmächtig werden. Dann, nach endlos erscheinenden Minuten, ist es vorbei. Du bist völlig erschöpft, aber alle Menschen um dich herum wissen nicht, was gerade in dir los war. Ungefähr so fühlt sich eine Panikattacke an. Ich selbst musste das noch nie erleben, will aber verstehen, was hier mit uns passiert und auch lernen, was ich tun kann, wenn mir nahestehende Personen damit kämpfen. In dieser Folge geht es deshalb um das Thema Angst- und Panikstörungen. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS, Podcasting My Sanity. Bevor es losgeht, einmal kurz die Bitte, den Podcast weiter zu empfehlen und zu bewerten, denn das hilft mir wirklich sehr. Clara Hahnstein ist klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und systemische Psychotherapeutin. Sie hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben und gerade ihren eigenen Podcast gestartet und auch einen Instagram-Account mit über 100.000 FollowerInnen. Und sie selbst hat vor ein paar Jahren eine Angststörung entwickelt, spürt aber seit einer Weile nach Jahren erste Verbesserungen. Ihr merkt, sie ist die perfekte Expertin und Gesprächspartnerin für diese Folge. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, warum es so schwer ist, einer Angststörung zu entkommen, warum häufiger Frauen betroffen sind als Männer und welche Strategien es gibt, mit einer Panikattacke umzugehen bzw. Angstgedanken zu beenden. Das Gespräch ersetzt natürlich niemals einen ärztlichen Rat. Wenn ihr euch weiter einlesen wollt, schaut doch mal gerne in die Shownotes, da habe ich euch hilfreiche Links und Literatur verlinkt. Aber jetzt erstmal genug gesagt, let's go! Hallo Clara, schön, dass du heute da bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Auf deiner Homepage schreibst du, dass du Expertin bist, unter anderem eben für Angst, Panik, Angststörungen, generalisierte Angststörungen, Panikstörungen und Panikattacken. Ich glaube, für den Anfang wäre es einmal gut zu erklären, was ist sozusagen, denn ich denke, die Begriffe werden häufig miteinander verwechselt.
So ganz allgemein ist mir da immer wichtig zu sagen, dass Angst zu haben ja etwas ganz Natürliches und Normales eigentlich ist. Von einer Angststörung spricht man dann, also gibt es verschiedene Diagnosekriterien, aber man spricht dann von einer Angststörung, wenn Ängste zu lange dauern, wenn Ängste immer wieder auftreten und in Situationen auftreten, in denen sie, wenn man so will, in einer unangemessenen Form, also zu viel, ja, also wenn man zu viel Angst hat. Und tatsächlich hast du hier einen wichtigen Punkt angesprochen, dass man einerseits, also man spricht immer so von Angststörungen, wo es einen klaren Auslöser gibt, also da kennen wahrscheinlich viele, dass es Phobien gibt, wie wenn man jetzt zum Beispiel, das ist was ganz Bekanntes, eine Spinnenphobie zum Beispiel, ja.
Ja.
Oder dann gibt es zum Beispiel auch eine sehr verbreitete Angststörung, das ist die Agoraphobie. Da haben Menschen Angst davor, auf öffentlichen Plätzen zu sein, in Menschenmengen zu sein, dort nicht schnell genug weg zu können. Mhm. Und der zweite Bereich sind dann Angststörungen mit nicht so klarem Auslöser. Da sprechen wir dann auch von Panikattacken, Panikstörungen, wo das so in Situationen auftritt, wo man so im Ersten so denkt, okay, da gibt es jetzt gar keinen klar definierten Auslöser. Ja? Das kommt so wie aus dem heiteren Himmel und wo dann plötzlich eben das Herz rast und man zu schwitzen beginnt und Ängste bekommt.
Mhm. Dann vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie entstehen denn eigentlich Angst- bzw. Panikstörungen?
Mhm. Bei den Ursachen ist es so, dass man in verschiedene Richtungen sehen kann. Das eine sind so genetische Ursachen. Ja, also es ist tatsächlich erforscht, dass man aufgrund der Erbanlagen ja, in einem selbst, dass Ängste einfach weitergegeben werden können. Und man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, weil mir dann ganz oft die Frage gestellt wird, ja Clara, jetzt habe ich aber irgendwie da in meiner Familie jemanden, der eine Angststörung hat und ist das jetzt sicher, dass ich das auch bekomme? Das ist tatsächlich so sicher nicht, sondern es müssen einige Faktoren hier zusammenkommen. Das kann dann zum Beispiel auch sein, aufgrund von einem einschneidenden Lebensereignis, ja, eine schwierige Lebenssituation, übermäßiger Stress. Also das können viele Dinge sein, die hier Ursachen sein können. Natürlich können es auch, ich nenne das ganz gerne so, falsch eingelernte Verhaltensweisen sein. Ja? Mhm. Also das soll jetzt gar nicht so wertend sein, denn ich hatte das ja auch. Aber dass man, wenn man in einer gewissen Situation einmal Angst hatte und dann entwickelt man oft ja so eine Angst vor der Angst, ja, und dann kommt diese Angst immer wieder und man ist schon so dauerhaft angespannt, immer nur, wenn man an diese Situation denkt und zieht sich dann möglicherweise immer mehr zurück und vermeidet diese Dinge und das hält dann die Angst aufrecht.
Mhm. Ja, kenne ich irgendwie, wenn es um Krabbeltiere geht und sowas. Ja. Das ist dann wahrscheinlich so ein Beispiel für, wie es vorgelebt und dann vielleicht auch weitergegeben wurde.
Absolut, das ist ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, denn tatsächlich ist es so, dass wir natürlich auch Ängste von Vorbildern, wenn man so will, erlernen können. Ja, ich gebe da ganz oft auch das Beispiel, wenn, nehmen wir irgendeinen einen Elternteil her, Mama oder Papa, ja, die sind ganz ängstlich in einer speziellen Situation und logisch, ja, das Kind sieht das Kind erlebt das, wie Mama oder Papa reagiert in so einer Situation und erlernt dieses Verhalten dadurch. Mhm. Ja, also da darf man so auch auf der Elternebene auch selbst mal hinsehen, ja, was lebe ich da vor? Und es macht natürlich niemand absichtlich und bewusst, ja, aber so das mal zu hinterfragen, genau.
Bei mir ist es übrigens nicht meine Mama, sondern mein Papa. Um mal mit den Gender-Klischees auch hier zu brechen. Du hast auf deinem Instagram-Account auch einen spannenden Beitrag dazu, ob man die Ursache für eine Angststörung finden muss, um sie zu bekämpfen. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Mhm. Ganz oft wird mir die Frage gestellt, Clara, ich finde diese eine Ursache nicht und jetzt komme ich da nicht weiter, denn ich muss ja diese eine Ursache und die muss ich jetzt herausfinden, dann arbeite ich an dieser und dann ist doch alles gut. Und ich glaube, das ist so ein Verständnis, das ganz viele Menschen haben und ich denke, ich hatte das auch, ja, so dass man so herausfinden muss, woran liegt es jetzt und wenn man das irgendwie aus seinem Leben eliminiert, wenn man so will, dann ist auch die Angst vorbei. Und darum beruhige ich hier bei dieser Frage, ja. Also muss ich immer den einen Auslöser kennen, denn ich denke, wir können ganz viel tun, ohne vorher zu wissen, dies oder jenes ist jetzt genau der eine Auslöser, der dazu geführt hat, ja. Mhm. Denn wir können in der Situation, in der Angstsituation an uns arbeiten. Wir können an unseren Denkmustern arbeiten. Und natürlich ist so ein wichtiger Baustein auch in die Vergangenheit zu sehen und zu schauen, okay, wie hat das eigentlich bei mir begonnen und warum ist das in mein Leben gekommen? Aber tatsächlich sehe ich es nicht so, dass man jetzt die eine Ursache, die es ja meist eh nicht gibt, weil es einfach auch verschiedene Punkte sind, die da zusammenspielen, dass man nicht so die eine Ursache kennen muss.
Mhm. Wie viele Menschen in Deutschland leiden denn ungefähr unter Angst bzw. Panikstörungen?
Es ist tatsächlich viel und als ich ganz viel über Angststörungen recherchiert habe, hat mich diese Zahl ehrlich gesagt erschrocken. Und es ist so, dass wenn man das jetzt auf ein Jahr sieht, dann sind es 9% der Männer und ein bisschen über 21% der Frauen.
Wow.
Das ist wirklich eine hohe Zahl. Das war, wie gesagt, als ich damals dann recherchiert habe und mir die Zahlen eben im deutschsprachigen Raum angesehen habe, ist das echt viel.
Ja. Und hast du eine Erklärung, warum häufiger Frauen darunter leiden als Männer? Also hat das vielleicht auch möglicherweise damit zu tun, dass Frauen sich häufiger Hilfe suchen oder eher Hilfe suchen als Männer?
Ich denke, also es ist ja bei psychischen Erkrankungen recht unterschiedlich, also ob es Männer oder Frauen betrifft. Frauen, da gebe ich dir recht, Frauen sprechen eher darüber. Mhm. Ob das der Grund ist, dass es öfters auftritt, denke ich nicht. Ja. Es gibt einfach verschiedene, eben wenn man sich jetzt auch die Ursachen ansieht, es gibt einfach verschiedene Erkrankungen, die auf Männer und Frauen bezogen, einfach unterschiedlich häufig auftreten. Und das sind wir Frauen einfach häufiger betroffen bei Ängsten.
Okay, dann würde ich gerne im nächsten Schritt einmal genauer auf die Symptome schauen. Lass uns mal mit den Angststörungen starten. Was sind da so mögliche Symptome?
Schauen wir vielleicht so auf die generalisierte Angststörung. Da haben wir jetzt ja noch gar nicht so darüber gesprochen. Die generalisierte Angststörung, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir so in einer Daueranspannung sind, dass wir Sorgen, Zweifel haben, dass wir Sorge haben, dass uns selbst etwas passiert, dass unseren Liebsten etwas passiert. Und da kann man so von den Symptomen her, sieht man da eher, dass die Menschen ständig angespannt sind, dass sie nervös sind, dass sie unruhig sind. Viele erzählen auch davon, dass sie Schwindelgefühle haben. Also genau, weil ich werde dann, wenn wir über die Panikattacken sprechen, das sind ja die körperlichen Symptome ganz, ganz stark im Vordergrund, und Menschen mit generalisierten Angststörungen sprechen eher davon, dass sie auch so unkonzentriert sind, dass sie sich auch im Job irgendwie nicht mehr konzentrieren können auf die gestellte Aufgabe, weil sie eben ganz stark damit beschäftigt sind, sich ständig Gedanken zu machen, was passiert wohl als nächstes in meinem Leben und was kommt da auf mich zu. Ja.
Und du hast es eben gerade angesprochen, im Vergleich dazu Symptome einer Panikstörung oder einer Panikattacke, was sind diese?
Genau, hier sind meistens körperliche Symptome anfangs im Vordergrund. Also das sind Menschen, die dann beschreiben, es wird einem heiß, das Herz beginnt zu rasen, ich bekomme Atemnot, alles kribbelt in meinem Körper. Und da entsteht ganz oft dann ja so diese Angst vor der Angst, also so, dass man sich auch ständig Gedanken darüber macht, oh je, was passiert, wenn ich wieder in so eine Situation komme, was passiert, wenn wieder so eine Panikattacke auftaucht, und wir dann ganz viel vermeiden. Ja, also das, wenn man so will, ist das auch ein Symptom von Panikattacken, dass wir in dieses starke Vermeidungsverhalten gehen.
Wir sprechen ja jetzt gerade in einer sehr, ja, noch heißen Jahreszeit miteinander, so der Spätsommer. Auf deinem Kanal thematisierst du in deinen Beiträgen auch oft Hitze. Was hat es damit auf sich?
Das ist spannend, dass du dieses Thema jetzt ansprichst, weil ich glaube, das ist eines, das ja so enorm viele Menschen mit Ängsten betrifft. Und was dahinter steckt ist, und das kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, weil das bei mir ganz genauso war, ein Symptom von Panikattacken ist ganz oft Hitze im Körper. Es wird einem heiß, ich beginne zu schwitzen. Und das ist ja auch eigentlich ein ganz natürlicher Mechanismus, wenn wir Angst haben. Denn Angst dient ja unserem Überleben. Das heißt, all diese Dinge, die in unserem Kopf und Körper passieren, wenn wir Angst haben, dienen ja eigentlich dazu, uns zu schützen. Das heißt, der Körper wird darauf vorbereitet, zu kämpfen oder zu flüchten. Ja, kann man nochmal so an die Steinzeit zurückdenken, wenn irgendwie der Säbelzahntiger auftaucht und der Atem wird schneller und das Blut pulsiert durch den Körper. Und das sind all die Reaktionen, die wichtig sind, damit wir weglaufen könnten oder uns wehren könnten gegen einen Angreifer. Und diese Reaktionen gibt es heute noch genauso wie damals, wenn Angst auftritt. Und dazu gehört, wenn ganz viel Energie in unserem Körper bereitgestellt wird, damit wir eben kämpfen oder flüchten könnten, dass uns auch heiß wird. Ja. Und bei vielen Menschen mit Ängsten und Panikattacken ist es jetzt so, wenn es draußen heiß ist, ja, und uns automatisch auch heiß wird, ich nenne das ganz gern falsche Verknüpfung, dass wir denken, also ich gehe jetzt raus, draußen hat es 35 Grad, ich merke, mir wird heiß und mein Gehirn hat abgespeichert, Hitze heißt Panikattacke, bedeutet in dem Moment, bei mir war das zumindest immer so, und als ich das dann veröffentlicht habe, habe ich gemerkt, okay, da geht es anscheinend vielen tausenden Menschen auch so, dass diese falsche Verknüpfung aktiviert wird. Das heißt, ich dachte dann immer, bei mir beginnt eine Panikattacke, obwohl mir einfach nur heiß war. Ja? Und unser Gehirn verknüpft einfach ganz schnell oft auch Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören, die eigentlich, denn wenn man jetzt ein gesunder Mensch ist, ist ja Hitze einfach auch mal gut auszuhalten, ja. Mhm. Aber das ängstliche Gehirn verknüpft das ganz schnell und ruft diese Verknüpfungen dann immer wieder hervor, total unbewusst. Mhm. Und darum haben mir dann auch ganz viele Menschen geschrieben, ja, das ist bei mir ganz genauso. Immer Hitze bedeutet, also Hitze zu fühlen bedeutet, ich habe das Gefühl, ich bekomme eine Panikattacke. Und darum leiden viele Menschen jetzt auch unter dieser starken Hitze sehr, mhm, die mit Ängsten zu tun haben.
Wow. In einem Beitrag auf Instagram beschreibst du auch Symptome einer Panikattacke, die vielleicht kaum jemand kennt. Kannst du diese nochmal nennen?
Mhm. Ich denke, dass es prinzipiell sehr wichtig ist, sich die Symptome genau anzusehen, denn viele Menschen, die unter Panikattacken leiden, kommen ja immer wieder in die Notaufnahme zum Arzt, weil sie denken, da stimmt irgendwas körperlich nicht mit mir. Und auch ganz logisch, viele denken, wenn das Herz so enorm beginnt zu rasen, dass sie denken, ich habe einen Herzinfarkt, ja, mhm, und ich brauche sofort Hilfe, ja. Und das sind auch wirklich schlimme Gefühle. Und darum prinzipiell so wichtig, sich die Symptome wirklich genau abklären zu lassen und auch körperlich abklären zu lassen. Und viele Symptome, also die auch viele davon ich hatte, die man jetzt gar nicht so unbedingt zur Angst und Panik geben würde, ist einerseits zum Beispiel, dass ganz viele Menschen unter Magen-Darm-Problemen leiden, ja, mhm, weil der Körper einfach auch in seiner Überreaktion, in diesem Adrenalin-Einschuss, wenn man so will, ja, da wo einfach ganz, ganz viel Adrenalin produziert wird, der Magen und Darm enorm darauf reagiert. Also das kann sein, viele Menschen schreiben mir, dass sie sagen, mir ist ständig übel, ich habe ständig ein flaues Gefühl im Magen. Ganz viele Menschen leiden unter Reizdarmsymptomen, ja, also dass sie in allen möglichen Situationen zur Toilette laufen müssen und sagen, oh je, ja, jetzt geht's wieder los, ich kann gar nicht mehr hinausgehen, weil es mir mit Magen-Darm einfach so derartig schlecht geht. Mhm. Genau, dann fällt da auch noch darunter so, dass viele Menschen sehr viel, ich nenne das ganz gerne so ein Sicherheitsverhalten, sich zulegen. Das bedeutet, man sucht ständig Ausreden, warum man in gewisse Situationen nicht kommen möchte oder nicht dabei sein möchte, wenn man jetzt wieder in Richtung der Vermeidung geht. Ja? Wenn ich Schwierigkeiten habe, im Restaurant zu sitzen, weil ich da ganz oft Panikattacken bekomme, dann legt man sich so ein Verhalten zu. Und das hatte ich tatsächlich auch, dass ich so wie so eine Palette von Ausreden parat hatte, ja, die mir halfen, aus diesen Situationen auch schnell wegzukommen. Und das heißt, so der Fluchtweg, der dann immer geplant ist. Ja, also bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich in allen Situationen Fluchtwege im Kopf hatte. Also ich wusste dann schon, okay, so, wenn du jetzt in diesem Einkaufszentrum bist, okay, und dann war so, innerlich hatte ich so das Bild, ja, du musst jetzt nur da und da gehst du nach rechts und da kommst du aus dieser Situation. Also so dieses starke Sicherheitsverhalten ist zum Beispiel auch so ein Symptom, das jetzt nicht irgendwie in Diagnosekriterien irgendwie vorkommt, aber das so auch meine Erfahrung ist, genau, über das kaum gesprochen wird, ja. Genau, und bei mir hat ja damals dann, als ich jetzt gerade vom Shoppingcenter sprach und dass ich da immer so die Fluchtwege dann im Kopf hatte, das ist hier vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass hier die Agoraphobie ganz stark zugeschlagen hat. Also das sind einfach die Ängste, dass man aus einer Situation nicht schnell genug wegkommt. Ja? Das heißt, auf öffentlichen Plätzen, in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Flugzeug, dass man so wie eben aus der Situation nicht wegkommt oder es wird einem in dieser Situation nicht geholfen, wenn man eben wieder Symptome einer Panikattacke hat, die wir ja eben als Mensch mit Angststörung, man ganz oft verwechselt eben, dass hier wirklich eine Gefahr droht. Ja? Und genau, und diese Agoraphobie einem einfach einen so lähmt, weil man am dann einfach ganz viele dieser Dinge vermeidet oder nur aushalten kann mit ganz, ganz starken Angstgefühlen.
Mhm. Okay, dann lass uns mal als nächstes darüber sprechen, was ich gegen Angst bzw. Panikstörungen so tun kann. Und vielleicht vorab auch schon, wie werden diese Erkrankungen überhaupt diagnostiziert? Also gerade auch vor dem Hintergrund Selbstdiagnose via Social Media gibt es da ja auch sicherlich, ja, vielleicht hast du da auch Tipps.
Also ganz wichtig finde ich, dass man es gut abklären lässt. Denn das erlebe ich natürlich auch bei mir auf meinem Social-Media-Kanal, dass ganz viele Menschen dann unter Beiträgen auch immer wieder schreiben, ach, jetzt weiß ich, was ich habe. Ja. Und meine Antwort ist da immer, lass das bitte gut abklären. Denn also und der erste Weg ist meiner Meinung nach immer zum Arzt. Also wenn man einen Hausarzt hat, dass man das dort einfach mal gut abklären lässt. Da ist bei psychischen Erkrankungen allgemein ganz wichtig ist, auch den körperlichen Aspekt dazu zu nehmen. Ja, also mal zu schauen, okay, mal einen körperlichen Check beim Arzt machen zu lassen, passt eigentlich alles? Ja, also so auch Blutbild machen lassen, um zu sehen, hey, ist hier alles in Ordnung? Und ganz oft haben dann die Hausärzte auch ein Netzwerk an Psychotherapeuten oder Anlaufstellen, wo man hingehen kann und weitere Abklärung oder Therapie machen kann. Und das ist ja der nächste Punkt, den du angesprochen hast, dass es wichtig ist, also wenn es dann eine Diagnose gibt, dass man schaut, okay, wie sind denn die nächsten Schritte? Ja, also einen Therapieplatz zu finden ist ja gar nicht so leicht. Also das ist ja in Deutschland sehr ähnlich wie hier in Österreich. Aber genau, aber es ist wichtig, sich um einen Psychotherapieplatz zu kümmern, denn das weiß man bei Angststörungen auch, dass je früher man es gut behandelt, dass man einfach viel abfangen kann und genau viel abfedern kann einfach noch, als wenn so jahrelang sich so ein Verhalten dann eintrainiert. Ja.
Bei Angst- bzw. Panikstörungen wird unter anderem die kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Was erhofft man sich von dieser Behandlung?
Genau, bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es im Prinzip darum, dass man so von diesen falsch eingelernten Verhaltensmustern, Denkmustern, dass man die hinterfragt und, wenn man so will, korrigiert. Ja? Also dass man sich zuerst auf die Suche macht nach diesen, man nennt das auch so kognitiven Verzerrungen. Ja, also so, das war ja bei mir auch so, dass ich einfach ganz viele Denkmuster eingelernt hatte, obwohl man ja bei mir denken müsste, okay, die Psychologin müsste es ja besser wissen. Aber wenn man dann selbst so drinnen steckt in dem Ganzen, ist das gar nicht so easy. Und darum auch wichtig, dass man so im Außen jemanden hat, der einen dabei unterstützt, da genauer hinzusehen. Und genau, und dann Strategien miteinander erarbeitet, um genau diese Verhaltens- und Denkmuster aufzulockern und aufzulösen und durch neue zu ersetzen.
Und was würdest du sagen, wie effektiv sind Medikamente bei der Behandlung und welche Nebenwirkungen können vielleicht auch auftreten?
Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Also ich denke, das kann man auch nur individuell ansehen. Ja, also das sollte immer mit einem Arzt abgesprochen werden, weil es ja einfach auch auf die Schwere der Angsterkrankung ankommt. Genau, bei sehr schweren Angsterkrankungen werden oft Antidepressiva eingesetzt, die auch auf die Ängste wirken können. Nebenwirkungen waren früher ganz oft, dass Gewichtszunahme und Libidoverlust waren so Nebenwirkungen. Das hat sich aber in den letzten Jahren hat sich da sehr viel verbessert und meine Erfahrung ist, dass man das eben immer sehr individuell ansehen muss, von Person zu Person, welches Medikament helfen kann. Und da hat der Arzt oft einfach den besten Blick darauf, oder es darf ja ohnehin nur der Arzt verschreiben. Und bei leichteren Angsterkrankungen oder mittelschweren Angsterkrankungen ist es so, dass man heute eher auf die Psychotherapie setzt und sagt, dass der erste Ansatz mal über die Psychotherapie geht. Genau, und man Medikamente manchmal dann so als Zusatz, wenn man sagt, okay, da braucht es einfach auch auf einer anderen Ebene noch eine Unterstützung.
Und abgesehen von Therapie und Medikament, welche Tools für den Alltag gibt es, um Angstgedanken auch vielleicht so on the spot zu beenden?
Meine Erfahrung war, dass also bei mir sehr hilfreich waren Tools, die auf der Körperebene ansetzten. Mhm. Denn ich habe ganz lang versucht, auf der Gedankenebene diese Gedanken irgendwie wegzurationalisieren, durch das, dass ich ja als Psychologin auch Wissenschaftlerin bin, immer so mir das auch irgendwie logisch zu erklären, warum ich eigentlich keine Angst zu haben brauche. Ja, die Angst reagiert aber nicht auf logische, auf logische Erklärungen. Deswegen haben bei mir körperliche Methoden enorm gut geholfen. Das habe ich in meinem Buch auch beschrieben, weil ich es so wichtig finde, weil ganz viele diese Methoden dann eigentlich eben nicht zur Angstbewältigung benutzen. Da gibt es ja ganz viele, zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation. Das ist eine ganz bekannte Methode. Da gibt es auch ganz viele Videos auf YouTube dazu, wo man lernt, eigenständig den Körper zu beruhigen. Denn ich finde, und das ist ja bei uns hier im Gespräch auch wieder so klar geworden, dass der Körper so oft mitspielt, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir nervös sind, wenn wir ängstlich sind, dass wir sehr wohl im Körper eigentlich immer eine Symptomatik von eben Aufregung, innerer Unruhe haben. Und darum kann es so hilfreich sein, den Körper zur Ruhe zu bringen. Und darum sind auch in den letzten Jahren neben den klassischen Therapiemethoden ganz oft auch so achtsamkeitsbasierte Therapiemethoden zur Anwendung gekommen, die enorm hilfreich waren, weil der Betroffene oder die Betroffene Methoden an die Hand bekommen hat, die er oder sie auch zu Hause anwenden kann. Und genauso eine Körperberuhigungsmethode man auch zu Hause mal anwenden kann. Oder was für mich auch enorm hilfreich war, waren Atemübungen. Ja, also Atemübungen, um das Nervensystem zu beruhigen. Denn unser Nervensystem spielt ja da auch eine sehr, sehr große Rolle, wenn wir Ängste haben. Und durch den Atem haben wir direkt Einfluss auf unser Nervensystem und können hier lernen, zur Ruhe zu kommen.
Ja, ich bin ein großer Fan von so Atemübungen und ich mache manchmal dieses Box Breathing, nennt sich das. Also viermal ein, viermal halten, viermal aus, viermal ein, viermal halten wieder. Und das hilft mir manchmal ganz gut. Und wenn wir uns mal in den Moment einer Panikattacke versetzen, welche Strategien gibt es, um sie zu bewältigen?
Also bei der Panikattacke ist es so, dass ganz viele Menschen versuchen, die Symptome irgendwie zu kontrollieren und sich dagegen zu wehren. Und das war auch bei mir, und das erlebe ich bei ganz vielen anderen Menschen auch, so die falsche Strategie, weil wir bei einer Panikattacke das so sehen müssen, hier wird enorm viel Energie produziert im Körper. Und wenn wir uns jetzt noch dagegen stellen mit unserer ganzen Energie und irgendwie versuchen, das wegzudrücken, weghaben zu wollen, bleiben wir in dieser Aufregung, in dieser Aufwühlung, in diesem Energiechaos. Ja? Und eine Methode, es gibt ganz viele Methoden und ich denke, man muss auch hier sehr individuell ansehen, weil Panikattacken auch bei jedem mit anderen Symptomen und Gedanken zu tun haben. Aber viele Menschen beschreiben mir, dass es ihnen hilft, wenn sie sich in diesem Moment bewegen. Denn Adrenalin, das in unserem Körper produziert wird, wird durch Bewegung leichter abgebaut. Und genau, und viele Menschen beschreiben ja, dass sie während einer Panikattacke total erstarren und sitzen bleiben. Und meine Empfehlung ist oft die, aufzustehen und sich in Ruhe zu bewegen, dabei zu atmen. Ja, hier ist wieder der Atem, kann hier ein wichtiges Tool sein, um diese enorme Aufregung, die hier da ist, bis zu Todesängsten, ja, dass man hier durch den Atem wieder Ruhe in Kopf und Körper bringen kann. Ein wichtiger Punkt, den ich hier auch noch anhängen möchte, ist, dass man, speziell wenn man sich so zu Beginn der Bewältigung befindet, dass man sich auf alle Fälle Hilfe suchen soll. Und das kann auch Hilfe in der Umgebung sein. Für mich war es oft auch hilfreich, dass mein Partner dann in diesem Moment da war, dass jemand telefonisch erreichbar war, denn Wenn man sich so in diese Situation versetzt, dass man wirklich Todesangst hat und Angst hat zu sterben, dann ist es wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der hier Ruhe in die Situation bringt. Und das können oft andere Menschen logischerweise viel besser als wir selbst dann in diesem Moment.
Absolut. Was kann ich denn tun, wenn das einer mir nahestehenden Person passiert?
Da sein. Also ich denke so, dass was ich immer wieder Angehörigen vermittle, ist, sei da. Auch wenn der oder die Betroffene in dem Moment nicht sprechen kann oder will, auch wenn er oder sie in dem Moment sagt, ich kann gerade nicht, ich will gerade nicht, da zu sein, ja, und die Hilfe anzubieten, selbst die Ruhe zu bewahren. Denn da ist ein ganz wichtiger Punkt, von dem ich auch immer wieder spreche, dass die Koregulation, nennt man das, dass ich durch mein eigenes ruhiges Nervensystem beruhigend auf das Nervensystem eines anderen einwirken kann. Einfach indem ich ruhig da bin, ruhig spreche mit dem anderen, vielleicht anbiete, hey, wir könnten doch mal eine Runde ums Haus gehen, hey, wir könnten doch, was brauchst du in diesem Moment? Ja? Also hier zu signalisieren, ich bin da, und auch wenn du nicht sprechen magst, ich bleibe einfach hier bei dir, bis das wieder vorbei ist.
Okay, und ich habe auch gehört bzw. gelesen, dass Körperkontakt ganz gut helfen kann oder eben versuchen, die Person so ein bisschen abzulenken. Also mit so einer Strategie, nenn mir 10 Gegenstände im Raum oder im Umfeld und so weiter. Wären das auch hilfreiche Strategien?
Also ich denke, also beim Körperkontakt erlebe ich es sehr, sehr unterschiedlich. Darum ist es hier wichtig, wirklich zu fragen, darf ich dich umarmen? Soll ich deine Hand halten? Was tut dir jetzt gut? Denn genau, da gibt es immer wieder Menschen, die beschreiben, das halte ich in dem Moment gar nicht aus, ja, oder ich brauche das total. Genau, also da ist meine Empfehlung normalerweise, dass man sich in einem ruhigen Moment, wenn gerade nicht intensiv Angst oder Panik da ist, dass man sich zusammensetzt und sowas wie einen Plan macht, ja, auf dem man wirklich aufschreibt, hey, das tut gut oder das hilft vielleicht nicht oder diese Worte tun mir gut. Und dann hat auch der Angehörige oder die Angehörige in dem Moment sowas wie einen Notfallplan. Denn natürlich, für Angehörige ist es oft auch gar nicht so easy, mit so einer Situation umzugehen. Und dann hat man mal so ein bisschen einen Leitfaden. Das mit dem Ablenken, das wird in der Psychologie ein bisschen kritisch gesehen, wenn man so will, weil man ja davon ausgeht, der oder die Betroffene sollte ja lernen, mit dem Gefühl der Angst umzugehen, hinzusehen, hinzuspüren, zu merken, dieses Gefühl vergeht auch wieder. Ja? Und darum ist so meine Erfahrung, dass es oft in Hochangstsituationen ein Tool sein kann, das, was du jetzt zum Beispiel beschrieben hast mit dem zähl mir 10 Dinge auf, die du siehst, zähl mir 10 Dinge auf, die du hörst. Genau, das kann in so Hochangstsituationen sehr wohl ein Tool sein, das benutzt wird. Jedoch aus der therapeutischen Sicht ist es so, dass man mit dem Betroffenen eher in die Richtung geht, zu beschreiben, was fühlst du jetzt, und dorthin zu fühlen und in der Folge irgendwann zu lernen, ich muss mich von diesem Gefühl gar nicht ablenken. Es ist Angst, es fühlt sich unangenehm an, es fühlt sich schlimm an, aber es kann mir nichts passieren. Ja? Also es geht so darum, hier wieder in die Sicherheit zu kommen, dieses Gefühl geht vorbei und ich kann es durch mich hindurch fließen lassen, ich kann es da sein lassen und ich muss nicht davor weglaufen.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Inwieweit hat sich der Blick auf Angst und Panikstörungen in unserer Gesellschaft verändert? Und natürlich auch, was muss sich deiner Meinung nach noch tun?
Ich denke, dass so gerade in den letzten Jahren durch die verschiedenen Krisen, wenn man so will, das mit Corona damals und Kriege, die in der letzten Zeit aufgetreten sind, die Energiekrise, dass Ängste allgegenwärtiger wurden irgendwie. Und Das ist aber trotzdem, wenn du jetzt sagst, so was muss sich da noch ändern, dass über Angststörungen oder prinzipiell psychische Erkrankungen tatsächlich ganz oft noch mit vorgehaltener Hand gesprochen wird. Mhm. Und darüber spricht man nicht, da erzählt man nicht. Also so wie eben, wenn man sich den Fuß gebrochen hat, dann denkt sich ja niemand was darüber, wenn man das erzählt. Aber an einer Angststörung oder psychischen Erkrankung zu leiden, das ist für viele noch sehr, sehr schwierig. Und das war ja auch in meiner Geschichte so, dass ich als Psychotherapeutin ganz lange selbst die Schwierigkeit hatte, das zuzugeben und zu sagen, hey, ich leide da jetzt unter einer Angststörung, obwohl ich ja eigentlich der Profi sein sollte auf diesem Gebiet. Und das war auch so der Grund, warum ich mit diesem Thema durch meine Kanäle so ja, darauf aufmerksam machen möchte und auch dazu stehen möchte, dass es jeden treffen kann. Mhm. Ja? Und dass wir offener damit umgehen dürfen und dass wir uns nicht dafür schämen müssen.
Super Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für das sehr aufklärende Gespräch und deine ganze Arbeit auch auf deinem Instagram-Kanal, der sicherlich viele Menschen erreicht. Und ja, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke dir für die Einladung und das schöne Gespräch.
Ich selbst leide nicht an Angst- oder Panikstörungen und habe auch eher zugegebenermaßen einen Ekel vor kleinen Krabbeltieren und Spinnen, also keine ausgeprägte Phobie. Aber wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe, um vor Hunderten von InvestorInnen zu präsentieren, dann merke ich durchaus die von Clara angesprochenen körperlichen Symptome. Also mir wird heiß, ich fange an zu schwitzen und merke so richtig, wie das Adrenalin durch meinen Körper strömt. Und ich habe mir eben in solchen Situationen das sogenannte Box Breathing angewöhnt. Also das bedeutet 4 Sekunden lang einatmen, 4 Sekunden lang halten, 4 Sekunden lang ausatmen, 4 Sekunden lang halten. Und das Ganze so 10, 15 Mal. Und so beruhige ich mich zum Beispiel bei stressigen Situationen. Wir sind am Ende der Folge angekommen und das bedeutet, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und freue mich wie immer über Fragen und Feedback an podcast@hör.one. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann immer gerne her damit. Nehmt doch gerne mal an der Umfrage bei Spotify teil. Ich fände es nämlich wirklich sehr schön, mit euch in Kontakt zu treten. So, und jetzt bis nächste Woche. Macht's gut.